Und auch im Jahr 2020 starten wir mit diesem wundervollen Stück, aufgeführt von den Mittelalterspielet, in unserem Podcast Maultrommel. Mein Name ist Dominik Huber. Auf der anderen Leitung haben wir den wunderbaren Sebastian Völk. Sebastian, hallo.
Danke für die warme Ansage und herzlich willkommen in 2020. Wir haben heute paar spitzfindige Definitionen für euch vorbereitet, aber dazu gleich mehr.
Also ich finde, meine Anmoderation war heute sehr steif und trocken. Für die erste des Jahres war die nicht so pralle. Definitionen. Warum wollen wir das heute aufgreifen? Also mir persönlich ist aufgefallen, dass in den sozialen Medien, also vor allem Facebook zum Beispiel, in den diversen Reenactment- und Mittelaltergruppen, die es da so gibt, oft so grundlegende Dinge durcheinander geworfen werden, wenn Sachen, vor allem selbstgemachte Sachen oder teilweise auch gekaufte Objekte halt gezeigt werden. Und um das ein bisschen, die Begriffsfindigkeit ein bisschen ins Hintergedächtnis zu rufen, wenn man das so sagen darf, würde ich gerne heute einfach mal mit dir, Sebastian, drüber reden und diskutieren und vielleicht auch ein bisschen quasi feststellen, was wir jetzt aktuell, bevor wir darüber geredet haben, gegenseitig darunter verstehen.
Ja, genau, es ist auch so ein bisschen Weiterbilden für uns und für euch Zuhörer, weil die Begrifflichkeiten echt nicht so gängig sind.
Und teilweise auch ja fast schon ineinander übergehen mit einer kleinen Abweichung nur zueinander. Mhm. Ne?
Also nennen wir es mal über Namen. Also wir wollen reden, was ist eine Replik, eine Rekonstruktion, was ist ein Rekonstruktionsversuch, wer macht sowas, ist das experimentelle Archäologie, was muss es sein, damit es museumstauglich ist.
Und was haben die Illuminaten damit zu tun?
Genau, und Ayman Abdallah.
Starten wir einfach mal rein, bevor wir lange um den heißen Brei herumreden. Der Begriff Replik wird nämlich sehr oft benutzt für Dinge, die aber keine Replik sind. Also ich sage jetzt einfach mal frei raus, was ich unter einer Replik verstehe. Eine Replik setzt nämlich schon mal grundlegend voraus, dass es ein Original dazu gibt. Also eine Replik, eine Kopie, eine nachgemachte Sache von etwas, setzt ja schon mal ein Original voraus, an dem ich mich quasi möglichst orientiere, beziehungsweise, dass ich versuche, möglichst genau nachzuahmen.
Das heißt, ein spezifisches Objekt, ein konkretes Ding.
Genau, also es muss ein real existierender Gegenstand sein, den ich versuche, möglichst genau nachzubauen, ahmen.
Praktisch zu kopieren.
Genau, praktisch zu kopieren. Jetzt mal als Beispiel dazu angebracht. Diverse asiatische Hersteller versuchen, Schweizer Markenuhren nachzumachen und diese Fakes, diese Raubkopien quasi unter dem Namen Repliken online quasi zu verkaufen, weil sich das nicht so verbrecherisch anhört, wenn es eine Replik ist, wie wenn ich sage, ich verkaufe eine kopierte Rolex, ne?
Ja, Replik.
Das trifft es aber sehr genau. Also eine Replik hat ja immer etwas zum Vorbild, einen real existierenden Gegenstand. Und jetzt kommen wir ja zum fast schon in die nächsten Begrifflichkeiten rein, über die wir jetzt gleich reden müssten. Auf jeden Fall, was ich zur Replik aber noch sagen möchte: Wenn ich jetzt einen Gegenstand nehme und verändere ihn in irgendeiner Form, dann ist es schon keine Replik mehr, sondern dann habe ich ja eine Abwandlung geschaffen.
Das heißt, welchen Gegenstand veränderst du? Den originalen oder den du nachbaust?
Den ich nachmachen möchte. Das wollte ich jetzt erläutern. Und zwar, es gibt in der Reenactment-Mittelalter-Szene den einen oder anderen, Handwerker, Künstler, möchte ich ihn jetzt nennen, der nicht versucht, Originale möglichst detailgetreu nachzumachen, sondern der ja versucht, mittelalterlich wirkende Gegenstände zu variieren. Also ich meine zum Beispiel, wenn ich hergehe und ich nehme eine Tasselscheibe, also sprich so eine Schmuckscheibe, die am Mantel befestigt ist, mit der das Mantelbändchen gehalten wird, wenn ich jetzt davon ein Original habe und ich habe nur überhaupt insgesamt in Europa eins davon gefunden
Ja.
und ist es nur ein Beispiel, ne, ob das so ist oder nicht, ist komplett fiktiv jetzt gerade, aber ich habe diese eine Tasselscheibe. Und jetzt habe ich Reenactor und Mittelalterleute und Living History, alles, was wir halt so betreiben.
Ja, und es kann eben nicht jeder mit genau der exakt gleichen rumspringen.
Genau, jetzt geht dieser Handwerker oder Künstler her und sagt, ich nehme diese Form dieser Tasselscheibe und ich mache aber nicht auf jede zum Beispiel wie beim Original einen Adler drauf, sondern das eine Mal ist es eine Blüte, das andere Mal ist es, keine Ahnung, ein Hase, ein Hund, irgendein Rankenmuster. Ich bleibe aber an dieser originalen Form möglichst nah dran.
Ja.
Dann habe ich keine Replik mehr. Denn es ist nur eine Replik, wenn ich das Original mit allen Mustern und allen Formen, mit der ganzen Formsprache und allen Details nachempfinde. Sobald ich da eine Variation reinbringe, habe ich keine Replik mehr.
Da bin ich gespannt, ob irgendeine von unseren Begrifflichkeiten auf das am Ende zutrifft. Ich würde sagen, das ist künstlerisches Schaffen, aber
Ja,
hat sonst.
definitiv. Das ist halt eine Besonderheit, die wir jetzt im Reenactment haben. Und das ist auch nochmal ein Sonderpunkt, über den ich gerne später noch mit dir dann weiterreden würde. Weil das diese Variation eines gefundenen Gegenstandes ja für unser Hobby sogar gut ist, damit wir nicht Darsteller haben, die alle mit demselben Gegenstand 20-fach kopiert rumlaufen, trübt ja nicht das Bild, das wir zeigen wollen, sondern bereichert es eher, weil wir ja Variationen zeigen.
Das kommt ganz drauf an, mit wie viel Einfindungsvermögen jemand vorgeht und wie viel jemand recherchiert hat. Also, wenn jemand weitere Fakten mit reinbringt aus anderen Kulturbereichen, anderen Objekten und das praktisch mit hineinnimmt in diesen Bereich, um den dann größer aufleben zu lassen, dann ist das sicher eine Bereicherung.
Da möchte ich mal als Beispiel jetzt den Andy Vogel anbringen. Das ist ein Handwerker, der viel mit Messing und Bronze macht. Der macht handwerklich allerdings deutlich mehr und recht viel. Aber jetzt mal, um bei diesem Beispiel zu bleiben, der Andy macht es zum Beispiel so nett und nimmt Formen und Muster von anderen Gegenständen und kopiert die dann quasi auf diese eine Form drauf. Also sagen wir mal, er nimmt ein Muster von der hochmittelalterlichen Skulptur und überträgt es dann eben auf diese Tasselscheibe. Also quasi, er nimmt originale Bildnisse, Formen, Muster und tut die quasi nur auf andere Gegenstände kopieren. Und nimmt aber immer quasi das zeitgemäß. Und das ist zum Beispiel nur als Beispiel angeführt, eine Variation, die das Reenactment bereichert.
Das hat sicherlich zum Ergebnis, dass es stimmig wirkt. Ob das dann so passt, also ob du sowas im archäologischen Fundkontext finden würdest, könntest. Das
Das
ist
ist wieder
halt
eine
dann die
andere
Frage.
Geschichte, genau. Und das ist jetzt auch die Frage, quasi wohin mit dem Anspruch oder für was ist dieses Objekt gedacht? Dieses Objekt ist sicherlich nichts, was ich als eine in Anführungszeichen wieder Replik, sind wir bei der Begrifflichkeit, ne, ins Museum legen würde und sagen würde, Replik einer mittelalterlichen Tasselscheibe. Das ist einfach falsch, das ist es
Ja.
nicht. Das ist wie wenn die Rolex auf einmal vier Zeiger hat bei der Kopie.
Oder so Adidas mit verdrehten Buchstaben dran stehen.
Oder mit einer anderen Anzahl an Strichen auf der Jogginghose. Ja, genau.
Ja, okay. Gehen wir zum nächsten Begriff, Rekonstruktion. Vielleicht kommen wir damit näher.
Also die Variation, die wir gerade besprochen haben, decken wir ja mit der Rekonstruktion nicht ab. Ich erzähle es einfach mal wieder meine Einschätzung und dann machen wir es vielleicht jetzt bei der Rekonstruktion so, dass du dann danach sagst, was du darunter verstehen würdest. Ich glaube, bei der Replik sind wir uns ja auf Anhieb einig gewesen, dass es eine möglichst genaue Kopie eines Gegenstandes ist, ne?
Ja, also Replik ist ziemlich klar definiert.
Ja, es ist noch sehr griffig, ne?
Ja, da gibt es nichts dran vorbeizureden.
Ja, der Unterschied zur Rekonstruktion ist schon wieder, dass der Begriff der Rekonstruktion ja schon wieder schwammiger ist. Ne? Also ich kann unter einer Rekonstruktion von ich habe quasi nichts bis hin zu ich habe eigentlich sehr viel von einem Gegenstand oder was auch immer ich rekonstruieren möchte, habe ich relativ viel. Wenn ich jetzt mal als Beispiel einen Helm anführe, ich habe einen Topfhelm, wo bei der Gesichtsplatte eine Hälfte weggerostet ist. Also ich habe nur noch die eine Hälfte der Gesichtsplatte. Jetzt kann ich hergehen und kann natürlich rekonstruieren, dass vermutlich aufgrund von symmetrischer Formsprache die andere Seite des Helmes ja genauso ausgesehen hat wie die andere, die noch erhalten ist. Also rekonstruiere ich das einfach als Kopie. Ich spiegel die andere Seite, habe dann einen symmetrischen Helm, der auf beiden Seiten gleich aussieht. So,
ja.
Das ist jetzt schon wieder ein nächster Übergriff zu Rekonstruktionsversuch, Rekonstruktion. Man kann ja schon sehr stark davon ausgehen, dass das so ist mit dieser gespiegelten Seite. Ja, was ist aber jetzt, wenn ich, und das haben wir bei manchen Helmen ja tatsächlich, dass die Löcher, die in die Gesichtsplatte eingebracht sind, nicht auf beiden Seiten gleich sind, nicht gleich angeordnet sind, vielleicht ein anderes Muster haben.
Ja, das haben wir häufig, dass die Löcher auf einer Seite sind, und zwar der von der Lanze abgewandten.
Ja, vor allem bei den späteren Turnierhelmen, bei den großen Helmen, die wir ja haben, das ist ja oft so oder kommt im Fund gut vor, dass das genauso ist, wie du jetzt sagst, dass eine Seite die Löcher hat und die andere gar keine. Oder teilweise habe ich auf einer Seite halt mehr als auf der anderen oder solche Späße. Aber das wäre jetzt in einen Fund genau reingegangen. Aber Fakt ist, ich habe eine Variable in diesem Gegenstand, den ich versuche nachzubauen, bei dem ich nicht weiß, ob das hundertprozentig so war. Ich habe eine ungenaue dazu einfach, ne?
Ja, genau. Du triffst es eigentlich auf den Punkt, bei einer Rekonstruktion geht es darum, dass etwas nachvollzogen wird oder erstellt, insbesondere wenn nicht alle Informationen da sind und man vervollständigt was, um praktisch darüber zu lernen. Also, so wie ich das verstehe, steht auch im Vordergrund, dass man nachvollziehen möchte, wie das ganze Objekt funktioniert, wie das ganze Objekt ist, und dass das vor allem der Sinn dahinter ist.
Genau. Ich habe dazu tatsächlich auch spaßeshalber einfach mal Google angeworfen und habe Wikipedia gefragt, was Wikipedia dazu sagt. Und ich möchte jetzt mal einen Teilsatz aus dieser Beschreibung auf Wikipedia davon vorlesen. Beim Rekonstruieren ist es unabdingbar, sich an erhaltenen Fragmenten, Quellen oder auch nur Indizien zu orientieren. Aufgrund der Menge und Qualität der Aufnahmen hat eine Rekonstruktion immer hypothetischen Charakter. Und das trifft es halt einfach ganz genau, ne?
Ja, kennt man ja. Du wachst am Samstagmorgen auf, schaust deine Selfies durch, weil du dich an nichts erinnern kannst von der Nacht davor.
Und dann versuchst erstmal den Abend zu rekonstruieren.
Genau, rekonstruieren.
Ja. Und jetzt, wo schaffen wir hier die Abgrenzung zum Rekonstruktionsversuch? Eigentlich ist es ja dasselbe, möchte ich jetzt mal so in den Raum werfen.
Ja, weil die Rekonstruktion kann von sich auch nicht behaupten, das mit eindeutiger
Sicherheit zu haben, weil eben die Rekonstruktion immer diesen hypothetischen Beigeschmack hat, ne?
Es sei denn, wirklich alle Fakten, die man zusammenträgt, ergeben ein Ganzes, und man kann sagen, okay, wir haben alles, was man darüber wissen kann, und das.
Ja. Wenn ich jetzt eine Keramik nehme, die zerbrochen ist, und ich setze das Ding am Schluss zusammen und habe quasi alle Scherben und nur ein paar Abplatzer links und rechts irgendwo, wo ich sage, ja, das ist jetzt so minimal, dass ich eigentlich weiß, wie der Gegenstand ausgesehen hat, er ist halt nur beschädigt, ne, dann ist es ja eine rekonstruierte Keramik, von der wir eigentlich sehr sicher wissen, was es ist
und
wie es aussieht.
Und wir haben auch dieses erfüllt, dass wir zuvor nicht verstehen, wie das Gefäß aussieht, aber nachdem es zusammengefügt ist, haben wir mehr darüber gelernt.
Was wir uns aber halt immer im Hinterkopf behalten müssen, ist, dass Rekonstruktionen definitiv falsch sein können. Und das hat tatsächlich ja auch nicht nur bei, ich sage jetzt mal, neu gemachten Dingen diesen Beigeschmack. Also wenn ich jetzt ein Kleidungsstück neu nachnähe, um halt Reenactment damit zu betreiben, sondern ich kann das tatsächlich auch haben bei mittelalterlichen Funden, die falsch rekonstruiert wurden.
Ja.
Wenn ich ein Kleidungsstück habe, wo die Nähte vergangen sind und ich habe nur noch die Einzelteile, kann es passieren, dass derjenige, der das Ding versucht zu rekonstruieren, also in eine anschauliche Form zu bringen, wie es wohl mal ausgesehen hat, kann es durchaus passieren, dass Teile falsch zusammengesetzt werden, weil es falsch interpretiert wird oder weil nicht alle Fakten bekannt wurden, weil es vielleicht schon vor 30 Jahren rekonstruiert wurde oder, oder. Und der Wissensstand halt vor 30 Jahren vielleicht in diesem Themengebiet nicht so war, wie er heute ist oder anders gesehen wurde, die andere Lehrmeinung hatte oder, ne? Also.
Ja, da fällt mir ein, 20. Jahrhundert, es gibt dann ein deutsches Museum, da wurden Ringpanzer rekonstruiert, alias Kettenhemden. Und zwar in der Art, dass die Ringe aufgefädelt sind und dann diese Reihen an aufgefädelten Ringen praktisch auf Textil.
Das habe ich auch gesehen. Da gibt es diese krasse Figur, eine Ritterrekonstruktion, die ja eigentlich gut aussieht. Wenn du das Ding aber im Detail anschaust, hat es keinen Ringpanzer an, sondern auf dem Untergewand aufgenähte oder aufgefädelte Ringe. Ja.
Ja, jetzt mal davon abgesehen, dass wir auch nicht mit abschließender Sicherheit sagen können, wie es wirklich war, gibt es zumindest verschiedene Rekonstruktionen davon.
Ein anderes Thema ist ja auch, also wir können uns ja mit unwahrscheinlicher Sicherheit sicher sein, dass es nicht, wenn wir einen Teil finden, das so gebaut ist, immer so war.
Ja.
Also wenn wir jetzt mal alleine in die Quellen für Ringpanzer, bleiben wir mal wieder dabei, weil es ja unser beider Steckenpferd ist.
Ja.
Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass meine Ringpanzerhaube, wie ich sie versucht habe zu rekonstruieren an meinem Panzer, dass das eine Möglichkeit ist, wie sie hätte gewesen sein können. Und obwohl wir eine gefundene Ringpanzerhaube in Schweden hier haben, in Tofta, ist das nicht quasi die einzig richtige Antwort auf dieses Problem, wie kann ich den Kopf mit Ringpanzer umschlingen und dass es so möglichst genau ist, wie es im Mittelalter war. Weil wir können es nicht wissen, welche Varianten und Variationen es davon überall gab und verwendet wurden. Wir haben halt diese Andeutungen in verschiedenen Buchminiaturen, wo wir halt die verschiedenen Formen sehen und quasi uns ja auch wieder im Kopf rekonstruieren können, dass es verschiedene Konstruktionen dieser Haube gab oder gegeben haben muss, weil diese verschiedenen Sachen gezeigt werden. Aber ich kann quasi nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, das ist die einzig wahre Rekonstruktion und alles andere ist Schrott.
Ja, das wirft uns vielleicht auch vor Augen, dass es gut ist, möglichst viele Quellen, also gleichartige Funde, in Betracht zu ziehen und so isolierte Funde vielleicht mit ein bisschen Skepsis zu bewerten.
Es sei denn, ich fertige eine Replik oder möchte eine Replik anfertigen, dann ist natürlich der Einzelfund, was ich haben möchte.
Ja, genau, dann willst du den verstehen.
Okay, und möglichst genau nachmachen.
Wie grenzen wir jetzt Rekonstruktion und Rekonstruktionsversuch ab?
Also meinen persönlichen Wortgebrauch, wie ich ihn jetzt, wenn ich irgendwo in den sozialen Medien unterwegs bin, verwende, ist tatsächlich, dass ich bei dem Versuch von mehr Unwissen ausgehe. Also quasi mehr eigene schöpferische Leistung dabei ist als bei einer Rekonstruktion. Das ist natürlich keine klare Definition und ich habe auch versucht, nicht nur auf Wikipedia, sondern auch in den Tiefen des Internets eine genaue Definition zu finden von einem Rekonstruktionsversuch, weil dieser Begriff wird ja auch teilweise in wissenschaftlichen Publikationen ab und zu mal auch verwendet, neben Rekonstruktion. Ich habe jetzt keine klare Definition dazu gefunden und selber aus meinem persönlichen Gebrauch heraus sage ich einfach, wenn ich etwas mit mehr Variablen versuche zu rekonstruieren, dann ist es der Rekonstruktionsversuch. Und wenn ich mehr Klarheit über den Gegenstand habe, wenn zum Beispiel die Nähte vergangen sind und die Form sehr klar ist und ich nur wenige Fragezeichen dabei habe, ist eine Rekonstruktion.
Ja, das klingt überzeugend.
Ist aber, wie gesagt, nur meine persönliche Meinung. Und jetzt möchte ich was einbauen, was ich im Social Media Live so mittlerweile gelernt habe, nämlich den Call to Action.
Den Call to Action?
Ja, wenn jemand von euch da draußen etwas studiert hat oder etwas darüber gelesen hat und eine klare Definition davon weiß, schreibt es uns bitte mit Quellenangabe, woher ihr diese Definition des Begriffes habt. Ihr könnt uns aber natürlich auch trotzdem gerne eure persönliche Definition davon schreiben oder wie ihr es versteht, Rekonstruktion, Rekonstruktionsversuch, ob es da eine Abgrenzung gibt oder ob es einfach dasselbe ist. Schreibt uns das Ganze einfach mal entweder auf unseren jeweiligen Internetseiten oder in den YouTube-Kommentaren, auf Instagram, Facebook. Ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt eigentlich.
Lasst uns insbesondere auch wissen, was für Beispiele euch dazu einfallen. Vielleicht ist es so wie an der Vase, wie wir gesagt haben, dass es klare Beispiele gibt, an denen man das verstehen kann, diese Begrifflichkeiten.
Genau.
Kommen wir zum nächsten Punkt. Was denkst du, ist museumstauglich?
Okay,
Ich
jetzt.
werf dir den Ball zu, weil es zugegebenerweise ist es ein Thema, bei dem ich jetzt dazulernen kann.
Also wir fangen wieder an, meine persönliche Interpretation davon. Heute ist wieder alles sehr vage gehalten bei uns. Ja, die Museumstauglichkeit fängt eigentlich da an, wenn ich mir überlegen muss, was möchte ich ja damit vermitteln. Also, ja, wir müssen eigentlich auch schon wieder den nächsten Begriff, das authentisch, mit reinnehmen.
Oh, das böse Wort mit A.
Ja, das böse A-Wort. Ja, etwas ist museumstauglich, wenn ich eigentlich den Anspruch oder wenn ich das Wissen, das ich vermitteln möchte, mit dem Gegenstand vermitteln kann. Als bestes Beispiel, wenn ich halt die Mode des 13. Jahrhunderts zeigen möchte, ist meiner persönlichen Ansicht nach wichtig, dass das Kleidungsstück möglichst nah an die Formsprache der damaligen Kleidung kommt, die passende Farbe hat und das Gesamtbild quasi in den Stand passt, der gezeigt werden soll. Ob jetzt die inneren Nähte des Kleidungsstückes mit der Nähmaschine genäht sind oder von Hand genäht sind, ist für dieses, ich habe 5, 6, 7 Leute in verschiedenen Klamotten und möchte die Mode der Zeit zeigen, ist das nicht unbedingt wichtig, da man ja davon ausgehen kann, dass der Zuschauer auch ein paar Meter weit weg steht und also Kleidung fällt auch anders, ob sie maschinengenäht ist oder handgenäht ist. Das sollte den kleinsten Teil des Publikums auffallen und das Gesamtbild wird damit ja nicht getrügt, ob das jetzt komplett handgenäht oder maschinengenäht ist.
Ja, und man arbeitet sicher mit einem Budget. Also wenn du jetzt
Das
sagst,
ist, genau, aber das ist jetzt gerade ein anderes Thema, Sebastian. Ich möchte jetzt noch einwerfen dazu, nämlich, wenn aber mein Zweck ist, der Museumstauglichkeit, dass ich zum Beispiel ein Display über mittelalterliches Nähen zeige oder über mittelalterliche Kleidung zeige, wo die Besucher das Kleidungsstück in die Hand nähen und quasi von links auf rechts drehen können und alles genau im Detail anschauen können, ist es sehr wohl wichtig, dass das Kleidungsstück komplett handgenäht ist. Also wenn wir jetzt von allen anderen Materialien gleich ausgehen, also quasi selber Stoff, selber Schnitt und so weiter, in dieser Display-Funktion hat das Kleidungsstück aber jetzt in Sachen der Nähte einen höheren Anspruch, da ich ja quasi auf die Details eingehen kann oder möchte mit diesem Kleidungsstück.
Ich denke,
Oder.
es geht auch darum, was du jetzt konkret zeigen willst. Also vielleicht willst du
Genau,
einen
genau.
Schwerpunkt an Informationen hervorheben. Da bist du dann akkurat und das gibst du dann an. Und an anderen vernachlässigst du.
Genau. Was bei museumstauglich aber natürlich wichtig ist, dass ich quellennah zeige oder darstelle oder rekonstruiere, haben wir schon wieder den letzten Begriff, was ich ja zeigen möchte. Wenn wir jetzt ein anderes Beispiel nehmen, Ringpanzer, unser Steckenpferd, haha, wenn ich nur zeigen möchte, wie ein Ringpanzer wahrscheinlich ausgesehen hat und sich wahrscheinlich angefühlt hat und das ungefähre Gewicht davon zeigen möchte, dann sind so die Rekonstruktionen, die wir heute benutzen, ja total tauglich. Also wenn ich jetzt meinen Harnisch nehme, der zeigt ganz gut, möchte ich behaupten, die Optik eines Ritters. Das zeigt ganz gut das Gewicht und ja, man kann es auch anfassen, um ein Gespür dafür zu bekommen.
Irgendwie habe ich jetzt erwartet, dass du sagst, unvernietete Ringe kann man verwenden.
Ja, nee, aber der Fakt ist jetzt der, wenn ich jetzt aber hergehe und ich möchte jetzt einen Beschusstest machen und nehme diesen Ringpanzer, möchte ihn beschießen, der aber aus Indienringen gebaut ist oder auch aus selbstgemachten Ringen, aus ganz einfachem Eisendraht, nicht weiter vergütet, sondern ja, so Standard gebaut, sage ich jetzt mal, dann verfälsche ich ja, was ich damit vorhabe. Ja, also der Gegenstand kann museumstauglich sein, um es zu zeigen, aber wenn ich damit einen wissenschaftlichen Test machen möchte, auch im Museum, also wenn ich jetzt ein Stück Ringpanzergeflecht auf der Bachritterburg aushänge und schieße da mit der Armbrust drauf, und es ist aber Indien-Ringpanzer, dann ist das nicht museumstauglich, das zu zeigen.
Das heißt, museumstauglich ist nicht museumstauglich. Es geht immer um die Situation, in der
Was du
was
damit machen
verwendet
möchtest,
wird,
genau.
weil
Ja,
wir
genau.
nicht mit abschließender Sicherheit sagen können, dass wir jetzt jeden Aspekt richtig wiedergegeben haben, weil es immer noch eine Rekonstruktion bleibt.
Ja, und vor allem, wenn wir jetzt im Thema Materialauswahl bleiben, das macht es ja noch schwieriger, wenn ich einen Belastungstest mit etwas machen möchte. Ob es jetzt Beschuss ist oder wie lang hält eine Ledersohle im Schuh oder.
Ja, da fängt es ja an. Also zum Beispiel, wenn du sagst Kettenhemden, was für ein Material verwende ich? bin ich mir sicher, dass ich das gleiche Material verwende wie damals. Habe ich das Eisen genauso verhüttet, die gleiche Bezugsquelle, also gleiches
Ja,
Erz
ja.
verwendet. Du kommst halt nur bedingt nah dran und das
Genau.
muss hervorgehoben werden.
Genau. Und aber je nachdem, was ich mit dem Gegenstand dann machen möchte, unterscheidet sich das in der Museumstauglichkeit. Es gibt ja diverse Burgmuseen, die zum Beispiel ein unvernietetes Ringpanzerhemd in Kindergröße irgendwo hängen haben, dass halt ein Kind sich das hochheben kann und vielleicht auch anziehen kann. Das ist insofern ja zum Anfassen museumstauglich, vermittelt aber nicht das richtige Bild, wenn es ums Thema Rüstung geht.
Ja, ich denke, es wäre sicher legitim, wenn man den Unterschied hervorhebt und sagt, das ist ein Anschauungsexemplar. Dann geht ja nicht die Information verloren. Also letztendlich geht es immer nur um die Information, um das, was man daraus lernen kann.
Genau, was möchte ich mit diesem Gegenstand vermitteln? Und ich kann eben, um jetzt beim ersten Beispiel zu bleiben, mit maschinengenähter Kleidung durchaus die Formsprache mittelalterlicher Kleidung fürs zum Beispiel 13. Jahrhundert zeigen, aber definitiv nicht die Details der Schneiderkunst oder der Nähkunst oder whatever, auf was man sich halt jetzt speziell einschießen
Ja.
möchte. Deswegen ist dieser Begriff halt auch sehr, ja, schwammig. Was auf jeden Fall im heutigen Kontext des Living History und Reenactment, der mitschwingt, ist bei museumstauglich immer ein gewisser Anspruch an Qualität, den man hat. Und ich habe auch oft das Gefühl, dass viele mittlerweile lieber museumstauglich sagen als authentisch, weil authentisch, ja, das böse A-Wort ja so von manchen schon fast wieder verpönt wird, die das Ganze aus, in Anführungszeichen, Spaßhobby machen. Und
Ja.
aber auf der anderen Seite, wenn du Leute hast, die schon weiter in diesem Hobby sind oder einfach einen anderen Wissensstand haben als du, du riskierst halt, dass die dich direkt damit niedermachen und sagen, nein, das gehört so und so und das ist falsch oder auch ohne Begründung so, nee, das ist nicht authentisch, das ist Mist, was du da hast,
Ja.
ohne Begründung.
Ich glaube auch, dass das Wort authentisch einfach die Messlatte sehr hoch legt, weil was ich drunter verstehe, bedeutet, dass ich mache alles genau so wie damals. Und da gibt es jetzt nichts mehr dran zu zweifeln, das ist authentisch für mich. Und
Und jetzt pass auf, haben wir da jetzt eine Abgrenzung zur Replik?
wenn etwas eine Replik ist, dann wäre es in dem Sinne authentisch, wenn ich alle Faktoren genauso getroffen habe.
Ja, also ich kann das ja auch aufdoppeln. Ich kann auch eine authentische Replik haben. Ja, wir sind ja auch wieder jetzt beim Punkt, wenn wir vom authentisch gleich weitersprechen, dass man möchte ein authentisches Bild des Mittelalters vermitteln, also sollte alles möglichst genauso sein, wie es im Mittelalter auch war. Sprich Material, Farbe, Herstellungsprozess und, ne?
Ja, authentisch ist vielleicht das Ziel, aber nicht das, was du effektiv erreichst. Und vielleicht auch nicht mal das Ziel, weil es geht tatsächlich auch um Wissensvermittlung beim Reenactment, um den Spaß. Also willst du wirklich, dass alles wie im Mittelalter ist? Eher nicht. Also meine Meinung.
Naja, das kommt jetzt natürlich auf den Teilbereich an. Wenn ich jetzt was zeigen möchte, bleiben wir mal beim Armschuss-Beschuss-Test auf Ringpanzer. Da möchte ich es eigentlich schon authentisch haben, weil nur dann weiß ich ja, ob dieser Beschusstest jetzt quasi was bringt oder nicht. Weil wenn ich Indienkette aus 10 Meter mit einer 250 Pfund Armbrust beschieße, kann ich davon ausgehen, dass das Ding da einfach durchhackt und Feierabend,
Okay.
weil die Materialien da nicht entsprechend sind.
Da bin ich voll bei dir. Ich hatte mehr so einen Blick auf das Gesamtbild. Also willst du deine moderne medizinische Versorgung aufgeben, nur um das Bild stimmiger zu machen oder solche Dinge?
Na gut, wenn das für eine begrenzte Zeit ist, wo das Museum offen hat, kann man ja drüber reden, ne? Also 6 Stunden ohne Ibuprofen kann man schon mal machen.
Ja, gibt ja viele Gruppen, die da wirklich noch einen Schritt weiter gehen. Also.
Ja, klar. Es gibt ja auch diverse Projekte, die es eben Living History-mäßig dann auf eine gewisse Zeitspanne ausmachen und sagen, jetzt diese eine Woche versuchen wir oder vermeiden wir alles Moderne. Nur jetzt mal als Beispiel.
Inklusive Toiletten.
Genau, ja, es sind wieder verschiedene Ansätze, aber also aus meinem persönlichen Empfinden heraus wird dieses authentische Begriff immer ein bisschen zu sehr eher overhyped im Sinne von, es ist böse und ja, nicht benutzen.
Ja, ich denke, man langt es ja nach sehr leicht ins Fettnäpfchen damit.
Wobei ich aber auch glaube, dass es mittlerweile einfach so eine Kultur geworden ist, in dieser Mittelalter-Reenactment-Schiene, dass authentisch halt quasi immer das Ultimatum ist. Und dass andere Begriffe jetzt quasi, was vielleicht vor 10 Jahren als authentisch gezeigt worden wäre, heute eher dann als, ich weiß es nicht, museumstauglich gezeigt wird. Verstehst du, die Qualität wäre dieselbe oder das Level wäre dasselbe, aber einfach weil von manchen die Ansprüche oder auch die Angst der Begriffsbenutzung sich verändert haben, dass jetzt einfach anders betitelt wird, obwohl quasi die an sich Richtigkeit des Gegenstandes quasi immer noch derselbe Level ist oder die, wie soll ich jetzt sagen, was ich mit diesem Gegenstand quasi erreichen kann, quasi sich nicht verändert hat.
Ja, die Begrifflichkeit ändert sich. Mir ist in dem Zusammenhang auch aufgefallen, also spielt da auch mit rein, experimentelle Archäologie. Also viele behaupten von sich, dass sie das tun. Und dann habe ich mir auch ein paar Gedanken gemacht, was ist das eigentlich?
Das ist jetzt die Stelle des Podcasts, wo ich heute mal dir zuhöre und du jetzt einfach mal uns deine Gedanken dazu mitteilst, weil tatsächlich ich habe.
Hast du eine Ahnung? Eine grobe?
Also, natürlich, ich kann mit dem Begriff was anfangen. Ich habe mich damit auch schon mal quasi ein bisschen auseinandergesetzt. Ich habe es aber selber, würde ich selber von mir jetzt sagen, noch nicht betrieben.
Also, pass auf, wenn ich an der Bachröder Burg irgendwas Kleines schmiede und das dann rumzeige, ist es experimentelle Archäologie? Ja oder nein?
Kommt darauf an, was du machst. Also, wenn du prinzipiell jetzt erstmal nur schmiedest.
Also sagen wir einen Nagel zum Beispiel.
Also in meinen Augen nein.
In meinen auch. Es geht nämlich darum, dass man praktisch was Neues dazulernt. Also, dass man.
Du versuchst etwas, von dem du es nicht weißt, um dann zu einem Ergebnis zu kommen, was man hat, quasi.
Genau. Und das Wichtige dabei ist, dass ein Ergebnis rauskommt, das zum einen messbar ist und irgendwie nachvollzogen werden kann. Also, das heißt, ich müsste dann ein Video aufnehmen, wie habe ich das jetzt ausgeschmiedet und meine Werkzeuge dokumentieren und das alles festhalten und vielleicht eine kleine Arbeit drüber schreiben.
Und am Ende auch vergleichen, wie nah bin ich an den Gegenstand gekommen, den ich haben wollte, oder?
Genau, dass andere das nachbilden können und man praktisch daraus lernen kann, welche Werkzeuge, welche Methoden führen zu dem Ergebnis.
Oder könnten zu dem Ergebnis geführt haben, das ich haben möchte, ne?
Ja, genau, mehr so ein Könnten, also es ist ja dann.
Da habe ich tatsächlich vor kurzem erst einen interessanten Artikel gelesen. Die Wertung der Arbeit weiß ich jetzt nicht, als was es quasi beworben war, oder als was es, oder was die Arbeit eigentlich war, aber es ging auf jeden Fall, darum, über die Erstellung von Daubenbecher. Und da wurde eben genau, was du gesagt hast, gemacht. Es wurde quasi, wurden sich Originale angeschaut, Gedanken dazu angestellt, dann wurde dokumentiert, wie derjenige versucht hat, diese Dinger herzustellen und hat dann quasi sein Ergebnis mit dem Original verglichen. Also, das ist das eigentlich ja experimentelle Archäologie gewesen, weil der hatte das fertige Ergebnis, ob das jetzt ein Gegenstand sein soll oder was anderes, ist ja egal, aber er hatte diese Daubenschale und wollte die quasi haben und hat sich überlegt, wie kann man das quasi machen?
Also er hat einen Fund oder einen Hinweis
Ja,
aus
genau.
der Zeit und vergleicht
Genau.
damit.
Genau. Und versucht quasi den Entstehungsprozess nachzuvollziehen.
Ja, genau. Also das würde ich als experimentelle Archäologie bezeichnen. Also ganz klar messbar, dokumentiert und was Neues. Also man lernt daraus was. Dann daneben gibt es noch Archäotechnik. Das ist so ein bisschen das Verwaschenere davon. Also wenn ich tatsächlich solche Techniken nochmal übe, die sind nicht unbedingt neu und ich es geht nicht so sehr darum, das festzuhalten, sondern mehr zum Zeigen. Also vielleicht vor Zuschauern im Living History. Das geht dann mehr in die Richtung von Archäotechnik.
Okay, also die Abgrenzung, aber zur, ja, das ist jetzt schwierig tatsächlich schon wieder, das ist schon wieder alles ein bisschen verwaschen, oder? Wenn ich jetzt hergehe und möchte meine nachgenähte Kleidung anhand von Abbildung oder Fund oder warum auch immer, möchte ich jetzt zum Beispiel testen, ist mir das in einer stürmischen Nacht warm genug? Ist das dann schon experimentelle Archäologie?
Wenn du hast du ein konkretes Original, also wenn du sagst eine Abbildung, da würde ich sagen, da kannst du zu wenig mit vergleichen. Wenn du jetzt tatsächlich einen Bodenfund hast, dann kannst du vergleichen, ob das hinkommt.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und kombiniere das schon wieder, ich sage jetzt mal, ich habe Abbildungen von Mänteln, egal in welcher Form jetzt, ich habe eine Abbildung von einem Mantel und ich habe einen Fund von einem Textilfragment aus schwerem Wollstoff, der vielleicht auch leicht angefilzt ist im Fundzustand. Und dann kombiniere ich das und sage quasi, kann ein Mantel aus diesem Stoff mich so warm halten, dass ich mich nicht unwohl fühle dabei. Dann sind wir aber ja schon wieder im Bereich experimentelle Archäologie. Nur ein Bild als Vorlage zu nehmen und zu sagen, den Mantel nähe ich mir jetzt nach und dann zu sagen, es ist experimentelle Archäologie, wenn ich ihn ausprobiere, da sind wir ja quasi noch zu weit davon weg, weil warum habe ich diesen Stoff verwendet? Ist der Stoff für dieses Kleidungsstück überhaupt geeignet? Und.
Aber nochmal bei experimenteller Archäologie, da zeichnest du das alles auf, also jedes Detail. Wie hast du den Stoff so hinbekommen, wie er jetzt ist? Wie war die Temperatur, bei der du draußen warst? Was bist du für ein Mensch? Frierst du leicht oder wenig? Und
Also ist bei der experimentellen Archäologie die Dokumentation quasi essentiell.
ja,
Okay.
und es, wenn ich es richtig verstehe, es geht auch tatsächlich darum, was zu lernen, das vorher nicht bekannt war.
Okay. Ja, interessant.
Das heißt, also wenn du das alleine machst, dann ist das ja nur deine persönliche Erfahrung. Wenn es jetzt
Ja.
experimentelle Archäologie sein soll, also tatsächlich ein Ergebnis, das ich mit anderen teilen kann, dann wäre es auch ganz gut, in dem Beispiel nur weitere Testpersonen mit reinzuholen, dass du sagen kannst, okay.
Ich kann den Faktor, ich friere schneller als jemand anders quasi ausschließen kann.
Genau.
Okay,
Also
ja.
einfach so eine Stufe wissenschaftlicher.
Genau, also wir sind einfach tendenziell wissenschaftlicher unterwegs, aber haben immer noch diese Fragezeichen-Variante, die ich quasi erklären möchte mit, ich probiere es einfach mal aus und schaue, was rauskommt.
Ja, aber du hast schon einen Punkt richtig getroffen. Also es geht immer los mit einer wissenschaftlichen Fragestellung. In deinem Fall, war der Stoff warm genug oder welcher Stoff war gut, welcher war warm?
Genau, quasi welchen Stoff oder ab welcher Stoffdichte kann ich von einem Mantel sprechen oder wäre dieser Stoff für einen Mantel geeignet gewesen, wenn ich nur das Fragment habe und dann probiere ich quasi einfach aus, ob er jetzt 10 Personen halbwegs warm hält oder nicht.
Ja, das ist eigentlich perfekte Überleitung zu einem anderen Punkt, den ich noch ansprechen wollte.
Mann, das ist wie gesch das läuft schon wieder hier, das läuft.
Perfekt, ja. Es ist ja Winter, also
Ah,
manche,
echt?
ja, vielleicht hört ihr die Folge erst später, aber jetzt ist Januar und es gibt zwar nicht so viele Reenactment-Veranstaltungen, aber einige hartgesottene gehen echt bei jedem Wetter raus und ich wollte mit dir so ein bisschen drüber reden. Was sind deine Tricks? Also was hast du tatsächlich gelernt? Wie kann man sich wetterfest machen und dabei, oh, ich sage nicht das A-Wort, dabei möglichst nah an der Zeit sein, die wir wiedergeben wollen?
Okay, ja, also ein Trick ist auf jeden Fall schon mal mit der Kleidung, die man hat, sparsam umzugehen. Im Sinne von, ich verwende so wenig Kleidung wie nötig, aber so viel, nee, andersrum, ich
So
verwende
viel
so
wie
viel
möglich.
Kleidung, genau, so viel wie, nee, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich, so rum.
Ah, dass du nicht wie so ein aufgeplusterter Vogel aussiehst, sondern.
Nee, das meine ich gar nicht
Nee.
damit, sondern. Wenn ich jetzt davon ausgehe, ich habe einen Satz Kleidung, weil ich auf Reisen bin und wenn wir uns ja mittelalterliche Miniaturen anschauen, wo uns Reiseszenen gestellt werden, die haben immer deutlich weniger Gepäck dabei, wie wenn ich für ein Wochenende auf die Bacheuerburg fahre.
Allerdings, ja.
Ja, und jetzt gehe ich mal davon aus, ich habe quasi einen Satz Kleidung. Also ich habe ein paar Schuhe an, ich habe ein paar Beindinge an, ich habe einen Satz Unterwäsche an, ich habe eine Oberkleidung an, also einen Kittel oder eine Kotte an. Und dann habe ich vielleicht noch ein oder zwei Wetterbekleidungsstücke dabei, einen Mantel, eine Kappa, whatever, wie man es halt nennen möchte. So, und jetzt habe ich nicht mehr dabei. Und ein Thema von uns Reenactern ist sicherlich auch, ich habe nicht mehr Wetterkleidung, weil tatsächlich die meisten von uns betreiben das Hobby ja, wenn es warm ist, weil da einfach die meisten Veranstaltungen sind. Und dann habe ich halt vielleicht ein warmes Kleidungsstück für abends oder halt, wenn es regnet oder wenn es kalt ist, ne? Und wenn ich jetzt im Winter unterwegs bin, ist halt ein wichtiger Punkt, dass das, was ich habe, ich halt möglichst sparsam einsetze. Sprich, wenn ich jetzt im Gebäude bin und es ist jetzt vielleicht nicht angenehm mollig warm, sondern es ist in der Kotte auszuhalten, aber mit dem Mantel drüber wäre es angenehmer, dann lasse ich den Mantel trotzdem weg im Gebäude und ziehe den nur an, wenn ich rausgehe. Weil sonst habe ich das Problem, dass wenn ich den Mantel im Gebäude schon anhabe und ich gehe dann raus, ich kann nicht mehr höher eskalieren. Ich habe kein
Ja.
weiteres Kleidungsstück mehr, was ich rüberziehen kann. Das funktioniert natürlich nur so lange, wie es halt erträglich ist. Also sobald es im Gebäude so kalt ist, dass ich in der Kotte nur noch am Zittern und Frieren bin, muss ich in den sauren Apfel beißen und das Ding anziehen.
Also ich denke, es ist auch vor allem wichtig, aufzupassen, welche Klamotten werden nass, werden wann nass und trocknen wann,
Ja,
wenn
ja.
man die Auswahl hat.
Ja, also quasi immer einen Satz trocken zu halten oder die wichtigen Sachen trocken zu halten, ist halt auch essentiell und wichtig.
Mir ist noch ein Tipp eingefallen, den habe ich von
Ja.
Christian abguckt. Christian Hafner, Gruß an dich hier. Der hat so ein auf Instagram hat er gezeigt, wie er Heu in seine Schuhe reintut und dann, also erstmal zum Isolieren und dann, wenn es nass ist und die Lederschuhe sind durchgeweicht, hat er das Heu einfach rotiert, so eine halbe Stunde Takt und das war ein ziemlich guter Trick für ihn.
Weil es die Feuchtigkeit ein bisschen rausgenommen hat, ne? Da war ich live dabei, als er das gemacht hat.
Echt, wo war das?
Auf der Wache der Burg.
Ah, klar.
Das war da, wo wir uns um einen Tag verfehlt haben.
Ja, ich denke, es gibt viele so Tricks, die die Leute damals hatten und die wir erst so wieder entdecken müssen.
Ja. Bestes Beispiel ist ja heutzutage, erster Gedanke wäre, wenn ich jetzt in einen modernen Schlafsack steige und mir ist kalt, dass ich die Klamotten anlasse. Aber es ist halt eigentlich sinnvoll, die Klamotten auszuziehen, ne?
Okay, erklär mal.
Gut, hat jetzt nichts mehr mit Mittelalter zu tun, aber es geht eigentlich darum, dass sich der Schlafsack halt möglichst schnell aufwärmt. Weil durch die Körperwärme halt, die ich abgebe. Und das nächste ist halt eben auch, wenn ich aus dem Schlafsack raussteige und ich habe die Klamotten angehabt, gehe ich aus dem Schlafsack raus und habe keine höhere Eskalationsstufe. Ich kann nichts mehr drüberziehen.
Also ich mache das tatsächlich so im Mittelalter, dass ich meine Klamotten neben mich ins Bett rein tue und dann praktisch jeden, überall wo Luft wäre, mit den Klamotten ausfülle. Das isoliert dann auch nochmal ein Stück besser. Aber ich schlafe auch in Klamotten, so ein Teil davon.
Ja, das ist jetzt ein guter Punkt, weil die Quellen fürs Schlafen im Mittelalter unter unseren Umständen, also meistens ja quasi unterwegs, sind ja sowieso relativ spärlich. Ich meine, die meisten Quellen, die wir haben, zeigen ja irgendwelche höheren Herren dann meistens in, ja, ich würde es jetzt Unterwäsche nennen, wobei das aus den Miniaturen ja meistens schwer hervorgeht, die dann aber halt in einem entsprechend gut ausgestatteten Bett liegen, ne?
Ja.
Also quasi wie sich jetzt der.
Können wir vorstellen,
Jetzt reden wir uns zweimal ins Wort.
red du zuerst.
Ja, wie der ärmlichere Bauer, der vielleicht nicht so viel Kleidung hatte oder nicht so viel Bettwäsche hatte, sich dann angezogen hat, das sehen wir halt schlecht. Wobei jetzt wieder über die finanzielle Situation von Bauern im Mittelalter so verallgemeinert zu reden, ist halt auch schon wieder falsch, ne? Aber war ja nur ein Beispiel.
Ja, aber so die ultimativen Lifehacks des Mittelalters, die wir vielleicht komisch finden, wäre auch so, halt dich in der Nähe von Tieren auf, habe vielleicht die Tiere sogar in deiner Wohnung oder in den Räumen, in denen du dich aufhältst. Große Kühe strahlen
Oh, das ist
Wärme
jetzt,
ab.
das ist jetzt schon wieder ein Diskussionsgrund. Hältst du dich in der Nähe von den Tieren auf, damit dir warm ist, oder hältst du die Tiere in der Nähe von dir auf, damit dir die Tiere im Winter nicht erfrieren?
Da wäre mir einfach das Ergebnis wichtig und der Rest egal.
Ja, ist jetzt alles auch sehr spekulativ und nicht sehr quellennah, weil wir es.
Ja.
Ich habe mich mit dem Thema tatsächlich auch so noch nicht auseinandergesetzt.
Und natürlich, du kannst dich auch in der Nähe beim Schlafen zum Beispiel, dass Menschen näher beieinander schlafen, die jetzt vielleicht in der modernen Gesellschaft das nicht tun würden, Verwandte oder tatsächlich
Ja.
Unverwandte und Bekannte.
Ja, klar, umso mehr Leute in einen Raum, umso tendenziell wärmer ist in dem Raum erstmal, ne?
Habe ich jetzt aber auch keine Quellen dazu.
Also ich, ja, das ist jetzt eine sehr schwammige Quelle. Ich kenne einen, ja, Beitrag einer Fernsehanstalt zu so einer Geschichte, die behaupten, dass es in Regensburg in den Häusern, also in den Stadthäusern,
Ja.
quasi kleine Holzverschläge gab, in denen im Winter geschlafen wurde, damit es halt wärmer ist.
Ja.
Ich muss tatsächlich sagen, ich habe mal versucht, da was dazu zu finden. Das war allerdings ziemlich halbherzig. Also war jetzt nicht so das interessante Thema für mich, sage ich jetzt mal zu dem Zeitpunkt. Jetzt spontan habe ich keine Quelle dazu gefunden, was aber nicht heißen muss, dass es dazu keine gibt.
Ja.
Weil tatsächlich Sinn macht das natürlich schon, ne? Umso kleiner der Raum und umso mehr Personen wo drin, umso schneller wird es warm, ne?
Ja.
Oder umso länger bleibt es warm oder. Aber Quellen dazu kenne ich jetzt selber direkt keine.
Mir
Was aber
fällt
nicht
noch
heißen muss,
ein,
dass es keine gibt.
der ultimative Tipp ist natürlich, beweg dich die ganze Zeit auf dem Event. Mach was, Handwerk, am besten nur nahe am Feuer,
Ja,
schmieden oder so.
ja.
Dann
Ja, das
kannst du es auch
ist
gut
ein sehr guter
aushalten.
Punkt. Ja, also bewegen ist echt immer ein guter Punkt. Und was man auch nicht unterschätzen sollte, ist halt eben quasi Körperstamm. Nahe Sachen sind meistens wärmer, als was an den Extremitäten hängt. Sprich, halt deine Füße und Hände warm.
Ja, das ist vielleicht auch so, wenn du irgendwo Haut frei liegen hast, dann verlierst du darüber viel mehr Wärme als da, wo du
Ja.
abgedeckt hast. Also deck alles ab, möglichst,
Ja,
statt
ja.
jetzt viele Lagen in der Mitte vom Körper zu haben.
Wobei das jetzt schon eine nette Überleitung ist, Lagen ist auch so ein Thema. Viele Schichten sind halt auch gut.
Zwiebelprinzip.
Genau, das Zwiebelprinzip, man kennt es ja auch so aus dem modernen Outdoor-Bedarf. Man zieht fünf dünne Schichten übereinander anstatt eine dicke. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich mittlerweile auch sehr gerne mache, wenn es auf einem Event kalt ist oder regnet.
Ja.
Ich benutze selten Überbekleidung im Sinne von Mantel oder Kappa.
Ja.
Ich habe meistens, wenn dann, zwei Kotten an. Die obere ist dann die dickere aus robusterem Stoff. Einfach weil ich, wenn ich was mache, wenn ich handwerken möchte oder sowas, das verrutscht weniger und stört auch weniger beim Arbeiten.
Ja. Ja, das mache ich auch so, also verschiedene Lagen an Obergewändern zu tragen, teilweise auch Beinlinge doppelt. Denke nicht, dass es so gedacht ist, aber es macht wärmer.
Also da habe ich tatsächlich relativ wenig Probleme mit. An den Beinen jetzt an sich friere ich nicht ganz so schnell. Ich meine, wenn die mal kalt sind, dann ist echt übel, aber bis dahin dauert relativ lange und die Beine kann man halt auch tatsächlich durch Bewegung relativ gut warm halten.
Ja.
Das ist halt anders wie die Hände. Wenn die Hände mal durchgefroren sind, bis die wieder warm sind und die werden auch relativ schnell kalt, wenn man draußen ohne Handschuhe was rumwerkelt oder so.
Ja.
Das ist eher eine Problemstelle. Und natürlich der Kopf und der Hals. Ne? Also das sind zwei Partien, die sollte man auch tunlichst warm halten. Aller Heilmittel dafür ist natürlich die Google zum Beispiel.
Das stimmt, wenn die gut anliegt, dann isoliert die Google auch sehr gut.
Naja, und dann ist halt auch Kopf und Hals auf einmal ziemlich gut eingepackt.
Okay, das ist so alles, was mir dazu einfällt.
Ja.
Ich denke, wir sind auch schon wieder gut lang über der Zeit.
Ja, wir haben schon wieder was. Also ich denke mal über diese Lifehack-Methode für wie halte ich mich im Winter warm, könnten wir sogar fast mal nochmal einen Teil 2 in der Folge machen, weil das war jetzt ziemlich grob mal angeschnitten, was wir gemacht haben.
Und dann mit experimenteller, nicht experimenteller Archäologie, aber mit einem Live-Versuch vielleicht.
Ja. Dann haue ich gleich auch nochmal einen Lifehack mit raus, Reenactment-Lifehack.
Sag
Bist du
an.
bereit?
Ja.
Unter der Brücke einfach mal die Boxershort weglassen.
Oh, wie gewagt.
Einfach mal ausprobieren und das Gefühl genießen. Schön. Nee, ich glaube, dann haben wir es aber tatsächlich für heute schon wieder. Erste Folge im neuen Jahr war unsere insgesamt sechste Folge.
Ja, Respekt. Vergesst nicht den Call to Action. Lasst uns wissen, was ihr denkt über Replik, Rekonstruktion und wenn ihr Beispiele habt.
Oder wenn ihr sogar Quellen habt, die einen dieser Begriffe noch genauer definieren, als wir es gerade getan haben, dann schreibt uns. Den Sebastian findet ihr auf Instagram unter Ironskin.
Chainmail-Ironskin.
Genau, und natürlich auf seiner Homepage ironskin.de und .com. Mich findet ihr auf Instagram und Facebook unter der Perbinger Ritter. Und auf YouTube könnt ihr natürlich unsere Kommentarfunktion nutzen. Und dann, glaube ich, sind wir durch für heute. Ich würde sagen, macht's es gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Weißt du, was ich vergessen habe? Ich habe den Leuten gar nicht gesagt, dass sie am Anfang ihr Nähzeug rausholen sollen.
Zu spät.
Ach,
Das schneiden wir einfach
verdammt.
vorne rein und macht euch eine Tasse Tee.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, macht's besser.